Jetzt möchte ich, jetzt möchte ich weiter mit diesem Thema, die Lehre der Aposteln oder apostolische Lehre, könnte man auch sagen. Und das ist das dritte Mal, dass ich eigentlich darüber gelehrt habe. Aber fühlt euch nicht irgendwie schlecht. In Bad Gandersheim, wo ich der Leiter war und ich konnte mir so viele Stunden einteilen, wie ich wollte, muss auch ein Vorteil sein, ein Leiter zu sein, ja. Und da habe ich 18 Stunden über den Zorn Gottes gesprochen. So, aber die Absicht war nicht, um den Schülern es schlecht zu machen, sondern ich bin überzeugt, dass wenn du weißt, dass Gott hundertprozentig gerecht ist und niemals einen Kompromiss mit seiner Gerechtigkeit machen würde, dann wirst du auch die Rechtfertigung viel besser verstehen und schätzen können. Weil Gott, wenn er sagt gerecht, er sagt das kompromisslos. Und der Richter der ganzen Welt ist auf unserer Seite und er gibt uns ein Urteil, was bedeutet nicht schuldig. Ja. So, aber jetzt gibt es nur 3 Stunden über die apostolische Lehre. Ne? Und es ist interessant, aber es heißt eigentlich, sie verharrten in diesem Text in Apostelgeschichte 42, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Verharren bedeutet, ich möchte euch nicht Deutsch beibringen, aber verharren bedeutet eigentlich an einer Sache bleiben und nicht loslassen. Es bedeutet dauernd hingegeben. Sie haben also nicht die Lehre nur so gehört, sie haben sich hingegeben, diese Lehre umzusetzen. Letztes Mal habe ich gesagt, dass die Menschen, dass die Absicht der Lehre ist, um die umzusetzen. Und die Absicht der Lehre ist nicht einfach so eine intellektuelle Übung zu machen, sondern die Absicht der Lehre ist, Jünger zu machen. Menschen, die Jesus nachfolgen. Und so, die apostolische Lehre habe ich letztes Mal anhand von Matthäus 28 beschrieben, wo Jesus sagt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Ich habe gesagt, nicht zu Kunden, nicht zu Babys, sondern macht zu Jüngern. Die Absicht, die Absicht in dem Missionsbefehl ist, dass wir Jünger machen aus Nationen, dass Deutschland ein Jünger Jesu wird. Das heißt, dass die Lehre von Jesus Christus so die Kultur dieses Landes prägt, dass wir sagen können, das ist ein Jünger Jesu. Da ist Jüngerschaft angebracht in diesem Land. Und so, Jesus sagte, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Lehre sie alles. Da ist die Überlieferung der Lehre Jesu. Das ist die apostolische Lehre. Und es geht natürlich weiter, weil der Heilige Geist ist gekommen, um uns in alle Wahrheit zu führen. Und so der Heilige Geist gab noch zusätzliche Offenbarung. Und das heißt, diese Menschen, es war nicht zusätzlich zu dem, was Jesus gesagt oder getan hat, aber es war verstanden aus einem neuen Blickwinkel. Sie haben sogar das Alte Testament neu verstanden, weil sie konnten das jetzt rückwärts lesen. Das bedeutet, sie haben das gelesen von dem Licht des Todes und der Auferstehung Jesu. Und jetzt verstehen die alles viel besser und sie geben das uns. Wenn Leute das Alte Testament entlassen wollen, müssen sie wissen, dass ein Drittel des Neuen Testament Zitaten aus dem Alten Testament ist. Und außerdem, jemand hat mir einmal gesagt, die Bergpredigt, das war für die Juden im Alten Bund. Und dann kam mir der Vers in den Gedanken, alle Schrift ist eingehaucht von Gott und gegeben und nützlich zur Lehre. Das ist der erste Punkt, zur Lehre. So, wir können nichts von der Bibel sagen, das brauchen wir nicht mehr. Sondern was wir brauchen, ist die Bibel aus diesem Licht neu anzuschauen und zu sehen. Ich bin überzeugt, dass die Aposteln, wo sie gelehrt haben, haben durch das Licht des Heiligen Geistes, haben sie alles neu verstehen können. Und sie haben das weitergegeben. Und wenn ihr diese CDs hören wollt von den ersten Aposteln, die haben wir auf dem Büchertisch. Das ist ein Witz. In der ersten Reihe haben sie gelacht. Okay. So, gut. Seid ihr noch da? Oder wart ihr überhaupt vorher da? So, könnt ihr bitte... Ja. So, hier, alles... was ich geboten habe, vielleicht schlagt ihr Johannes 13 auf. Und hier in den Versen 34 und 35 sagt Jesus, was er geboten hat. Und er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich finde das interessant, das heißt nicht, wie wir früher in den 70er Jahren, ich hatte vor einigen Tagen ein Cartoon gesehen, ich weiß nicht, wie das heißt, und es war eine Gruppe von jungen Leuten, so 18, 19 Jahre alt, und sie fragten einen Mann, der nicht viel älter aussah als sie, aber sie sagten, ja, wir studieren die uralte Lobpreiskultur und wir wollten dich fragen, wie war der Lobpreis in den 80er Jahren? Well, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, wow, da bin ich wirklich alt, ja. Da bin ich weiter als uralt. Ja. Aber warum habe ich das überhaupt gesagt? Ah, wir haben früher, das ist nicht in meinen Notizen, aber in meinem Gehirn ist das schon, wir haben gesungen in den 70er Jahren, wir haben die Hände gehalten und wir haben gesungen, die Welt wird erkennen, dass wir das... die Welt wird erkennen, dass wir Christen sind, ja, wenn wir einander lieben. Ja. Aber das ist nicht, was Jesus sagte. Er sagte, die Welt wird erkennen, daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Das heißt, dass das Merkmal der Jüngerschaft ist die Liebe untereinander. Und es ist eigentlich nur möglich, dass wir uns lieben, wenn wir Jesus nachfolgen. Das ist, wie gesagt, das ist das Herzstück der Jüngerschaft. Das ist der Ausweis der Jüngerschaft, wenn wir einander lieben. Okay? Und weil ich mich nicht fühle wie der Expert in der Liebe, überlasse ich das Jesus zu reden. Aber er hat gesagt, die Welt wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr die Menschen seid, die mir nachfolgt, weil ihr einander liebt. Nun, hier heißt es so in Lukas 9, 23, 24, ihr müsst das nicht aufschlagen, aber ihr könnt das später lesen, Lukas 9, 23 und 24, Jesus sagte, wenn jemand mir nachkommen will, er verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist, was es bedeutet, ein Jünger Jesu zu sein. Und dann sagte er, wer sein Leben finden will oder wer sein Leben retten will, und das Wort dafür Leben in dem Griechischen ist Psyche. Wer seine Seele retten will, er wird sie verlieren. Aber wer seine Seele verliert in ihm, wegen ihm, wegen dem Evangelium, ihm einfach das, was ich denke, das, was ich fühle, das, was ich will, ihm abgeben. Es heißt nicht, seine Seele wird in der Luft verschwinden, sondern er wird seine Seele eigentlich finden. Ein Jünger Jesu ist jemand, der nicht sich selbst im Mittelpunkt hat. Ihr wolltet Amen sagen, aber ihr habt vergessen. Das war schockierend. Was? Das ist, wow. Nee, aber das ist die Bibel. Und ich glaube, die Bibel ist Gottes Wort. Und er sagt, wenn jemand mir nachkommen will, er verleugne sich selbst. Na, was bedeutet das? Selbstverleugnung bedeutet nicht, auf einem Nagelbett zu legen. Es bedeutet, dich auch nicht mit einer Peitsche zu foltern. Es bedeutet auch nicht, dich selbst schlecht machen und kritisieren. Es bedeutet, dass du nicht im Mittelpunkt stehst. Sieh, im Mittelpunkt gibt es nur Raum für einen. Und Gott hat einen Gedanken, den er nicht loswerden kann. Er glaube, der Platz gehört ihm. Und Frieden und Ruhe kommt, wenn wir mit ihm übereinstimmen. So, wenn wir Jünger Jesus sind, dann werden wir nicht darauf bestehen, dass alle anderen da für uns sind. Sondern wenn wir Jesus nachfolgen, sagen wir, Jesus steht im Mittelpunkt und ich will ihm folgen. Sieh, weil das Ganze, der ganze Plan Gottes ist, uns zu verwandeln in sein Bild. Und deswegen, Jünger Jesu, der Beweis, dass wir Jesus nachfolgen, ist, dass wir nicht uns selbst im Zentrum stellen, sondern wir lieben einander. Und ich finde das interessant. Das erste Ziel der Liebe für Jünger Jesu ist andere Christen. Jesus sagte, größere Liebe hat keine, als der sein Leben hingibt für seine Freunde. Man würde denken, die größte Liebe wäre die Liebe, die man für seine Feinde gibt. Aber Jesus sagte, für seine Freunde, weil die Freunde sind die, die mir am nächsten stehen. Sie können das überprüfen, ob ich das tue oder nicht. So Jesus sagte, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr euch selbst nicht im Mittelpunkt habt, sondern ihr folgt mir nach. Ihr nehmt euer Kreuz auf sich und ihr folgt mir täglich nach. Und so, hier sagt Jesus, lieben, wie ich euch geliebt habe. Das ist die Standard. Seid ihr noch da? Ja. So, gucken wir am Anfang von diesem Kapitel, Kapitel 13. Und wir haben diese Geschichte von der Fußwaschung. Und die Fußwaschung führt die Passionsgeschichte ein. Beides, diese Lehre, die Jesus an seinem letzten Tag gemacht hat, das sind die Kapitel 13 bis 17, und dann die Geschichte von seinen Leiden, das sind die Kapitel 18 bis 21, und das schließt auch seine Leiden und auch seine Auferstehung ein. Und die Fußwaschung ist eigentlich eine Einführung, oder man könnte sogar sagen, es ist ein Gleichnis von dem Kreuz. In der Fußwaschung, interessanterweise, gibt es zwei Perspektiven oder zwei Teile. Das, was Jesus alleine tun kann, und das, wozu ich geboten wird zu tun. Sehen wir in dieser Geschichte. Seid ihr noch da? Hier heißt es vor dem Passafest, aber als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Wow, ich liebe das. Er liebte sie bis ans Ende. Er liebte sie, das Wort da für Ende ist das griechische Wort, es wird euer Leben nicht ändern, aber ihr könnt das trotzdem merken. Das griechische Wort ist Telos. Telos hat eine Bedeutung, was es heißt, das Ziel. Er liebte uns zu dem Ziel hin. Er liebte uns zu dem Äußersten. Er konnte uns nicht mehr lieben, als er uns geliebt hat. Das war eine gute Nachricht. Er liebt uns bis zu dem äußersten, grenzenlose Grenze. Er liebte uns über die Maßen. Er liebte uns mehr, als wir jemals messen könnten. Und dann, es heißt hier, Vers 2, und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simon, Sohn des dem Iskariot, es ins Herz gegeben hat, dass er ihn überliefere, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, von dem Abendessen auf und stand von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Und dann fing er an, er gieß Wasser in ein Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Mensch, die Füße gewaschen von Gott selbst. Aber da ist so eine Offenbarung, wie Gott eigentlich ist. Gott ist nicht der Tyrann. In Kapitel 12 ist interessant, das heißt, wenn ich erhoben werde von dieser Erde, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Und davon sprach er, von seinem Tod. Er sprach von dem Kreuz. Wenn ich erhoben werde von dieser Welt, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Das ist die unbeschreibliche Liebe, von der wir heute Abend gesungen haben. Dort am Kreuz gab die Liebe sich ganz hin. Durch das Kreuz kann ich endlich Gottes Gnade sehen. Gott ist derjenige, der uns zu Füßen geht und wäscht unsere schmutzige Füße. Guck mal dieses Bild da. Ich habe extra schmutzige Füße ausgesucht. War auch nicht schwer. Aber zu diesem äußersten Niedrigkeit geht Jesus, geht Gott selbst. Später in Kapitel 13 sagt Jesus, dann werdet ihr wissen, dass ich bin, der ich bin. Und ich habe neben dieser Stelle geschrieben in meiner Bibel, die Füße gewaschen von dem großen Ich Bin. Wow. Das ist wie Gott ist. Was für ein Gott. Und Jesus sagte, wenn ich erhoben werde von der Erde, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Das ist der Hammer, denn er zieht uns nicht hin durch Gewalt. Er zieht uns hin durch diese unbeschreibliche Liebe. Das ist, wie Gott uns zu sich zieht, indem er eine Offenbarung von dem Kreuz gibt. Das ist der erste Teil in Johannes 13. Das einzigartige Erlösungswerk von Jesus Christus. Das ist, was ich nicht tun kann. Ich kann mich nicht reinigen. Jesus sagte, Jesus ging, um die Füße zu waschen und Petrus sagte, das wirst du bei mir nie machen. Wir waren in einer Leiterschaftskonferenz in den 70er Jahren, Mitte 70er Jahren, Jugend mit einer Mission Leiterschaftskonferenz in Holland und Joy Dawson, eine der Sprecherinnen, sie wollte eine Fußwaschung haben sie hat gesagt, wenn sie war Wasserbächen überall und dann hat sie gesagt, wenn du unbedingt nicht willst, dass jemand deine Füße wäscht, dann musst du dich einfach nur melden. Nein, bitte. Und dann habe ich gedacht, oh, Halleluja. Ja, Ich wollte das nicht. Und dann hat sie gesagt, und du bist in guter Gesellschaft. Petrus hat das auch gesagt. Aber hier ist, was Jesus gesagt hat. Wenn ich deine Füße nicht wasche, dann hast du keinen Teil. Sieh, das ist, was wir nicht machen können. Wir können uns selbst nicht reinigen. Aber das Reinigungswerk ist, wo die Beziehung anfängt mit ihm. Bis wir zu ihm gekommen sind und empfangen das, was er durch seinen Tod am Kreuz vollbracht hatte, haben wir keinen Anteil an ihm, haben wir keine Beziehung. Das ist der Anfang der Beziehung. Das ist nicht die ganze Beziehung, aber so fängt die Beziehung an. Die Beziehung zu Gott, die Versöhnung mit Gott ist nicht möglich, wenn Jesus uns nicht reinigt. Und wir können uns selbst nicht reinigen. Wir können alles versuchen, um uns selbst zu reinigen. Das wird nie klappen. Nur sein Blut kann uns reinigen. Und so das ist, was Jesus allein tun kann. Nur er kann das tun. Das kann ich nie selber machen. Das kann nur er vollbringen in meinem Leben. Und so sehen wir auch in diesem Kapitel, und sehen wir eigentlich in der ganzen Offenbarung von dem Kreuz, sehen wir das ewige Kreuz in Gott. Das Kreuz war ein historisches Ereignis, aber das historische Kreuz geschah, weil das Kreuz schon in dem Herzen Gottes in aller Ewigkeit war. Das war nichts Neues. Das ist das Prinzip, wodurch Gott selbst lebt. Das ist das Prinzip der Dreieinigkeit. Dieses Kreuz, dieses Selbstverleugnung. Und das Prinzip des Kreuzes war in Ewigkeit immer in Gott. Das war kein neues Prinzip. Sondern das ist ewig in dem Herzen Gottes gewesen. Sein Erlösungswerk am Kreuz fließt aus seiner Natur, wie er eigentlich ist. Er ist, wie ich gesagt habe, der Gott, der die Füße wäscht. Das ist, wie er ist, und ich liebe das. Dass Jesus am Kreuz ist die Definition der Liebe. Wir müssen nicht irgendwo anders suchen, irgendwo anders schauen. Da haben wir die Definition der Liebe, Jesus Christus. Das wirst du akzeptiert, nicht in Duden finden. Wenn du Liebe nachschlägst in Duden, wirst du nicht finden, Jesus ist die Definition. Schade, vielleicht kommt das noch. Aber Jesus am Kreuz, Jesus und definitiv Jesus am Kreuz, das ist die Definition der Liebe. Wenn wir ihn am Kreuz sehen, dann wissen wir, ich liebe das, wie Paulus das beschreibt. Er spricht von Jesus in Philipper 2. Und er sagt ab Vers 6, dass er Gott, manchmal zitieren wir das und sagen, obwohl er Gott war, lehrte er sich selbst. Aber eigentlich hat Paulus nicht gesagt, obwohl, sondern es heißt, er war Gott und achtete seine Gleichheit mit Gott nicht als etwas, was er festhalten musste. Sondern er lehrte sich. Er lehrte sich von allen Privilegien und Rechten als Gott. Er hat nicht aufgehört, Gott zu sein. Wenn du das nicht verstehst, dann mach dir keine Sorgen, das hat noch keiner verstanden. Es ist einmalig. Es ist nicht, als würden wir irgendwo anders ein Beispiel davon haben. Aber er hat nie aufgehört, Gott zu sein, aber er hatte alle seine Rechte und seine Privilegien als Gott abgegeben. Und er wurde ein Mensch. Und nicht nur ein Mensch, sondern er wurde ein Sklave. Und war gehorsam zu dem Vater, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn hoch erhöht und ihm den Namen gegeben, der über jedem Namen ist, dass in dem Namen Jesus jedes Knie sich beuge und jeden Mund bekenne, Jesus der Messias ist der Herr. Wow. Und das begeistert ist zu wenig. Das zerschmettert mich in dem Inneren, wenn ich das lese, wie Gott eigentlich ist. Ich kann es nicht fassen. Aber mein Herz ist voller Hoffnung, weil ich weiß, Gottes Ziel ist, mich in dieses Bild zu verwandeln. Ist das nicht wunderbar? Und sein Ziel ist genauso mit dir. Er möchte uns, er ruft uns dazu. Und das ist dieser zweite Teil. Der erste Teil ist der Teil, den ich nicht tun kann. Ich kann mich selbst nicht reinigen. Nur Jesus kann das tun. Aber Jesus ruft mich zu einer Jüngerschaft. Er sagt in Vers 12, er sagt, als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr und ihr sagt recht, dass ich es bin. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben. Ich habe euch ein Muster, eine Vorlage gegeben. Das ist Jüngerschaft. Jesus. Letztes Mal habe ich gesagt, ich sage das noch einmal, weil ihr wart letztes Mal nicht da. Aber letztes Mal habe ich gesagt, das Lehrstoff, das Thema ist Jesus selbst. Jesus lehrte von sich selbst. Wir folgen ihm nach, wir folgen nicht Prinzipien nach. Wir folgen nicht Bibelstellen nach, wir folgen Jesus nach. Das finde ich erstaunlich. Und er gibt uns eine Vorlage. Er sagt, ich gebe euch eine Vorlage, ein Muster, ein Beispiel, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wow. Dass ihr das tut, wie ich euch getan habe. Das ist Christus-zentriert und kreuzförmige Jüngerschaft. Und wenn ich das Neue Testament lese oder wenn ich überhaupt die Bibel lese, von diesem Gesichtspunkt, dann komme ich immer wieder zu dem Entschluss, Gottes tiefster Traum ist eine Love Community zu haben. In seinem Ebenbild. Schade, dass die Lisa nicht da ist. Eine Love Community, eine Gemeinschaft. Und da kommen wir schon zu dem nächsten Wort in Apostelgeschichte 2, 42. Aber das ist Gottes tiefster Traum. Eine Gemeinschaft, ich liebe das Wort Community, eine Community von Menschen, die Christus zentriert und kreuzförmig leben. Jüngerschaft in der Form des Kreuzes. Dass die Welt sieht, was das Kreuz bedeutet, wenn sie uns anschauen. Ich habe so viele verschiedene Beispiele gehört von der Dreieinigkeit. Wie man die Dreieinigkeit definieren kann oder erklären kann. Es gibt eine Erklärung für die Dreieinigkeit. Aber es gibt eine wunderbare Illustration. Es gibt eine Widerspiegelung von der Dreieinigkeit, wenn wir Jesus nachfolgen. Seid ihr da? So, Jesus sagte in dem Vers, was wir am Anfang gelesen haben, ich gebe euch ein neues Gebot. Ein neues Gebot. Und eigentlich das Gebot zu lieben ist nicht neu. Aber der Maßstab ist jetzt höher. Weil hier heißt es nicht, lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Wie viele von euch wissen, das war schwierig genug. Und Jesus sagt, weil ihr das nicht geschafft habt, gebe ich euch ein neues Gebot. Und wir sagen, oh, Halleluja. Und er sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Seht, das Gebot zu lieben ist nicht neu. Aber das Level ist neu. Und was haben wir am Anfang gelesen? Zum Äußersten. Grenzenlos. Und wiederum, ich sage das nicht irgendwie mit einem Verzeihungswunsch. Ich sehe mich nicht als ein Expert in der Liebe. Aber ich sehe mich als ein Expert in dem, was ich will, dass Gott in meinem Leben tut. Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als umgestaltet zu werden in sein Bild. Das ist, was Jesus hier uns anbietet. Das Gebot zu lieben ist eigentlich eine Einladung. Es ist ein Gebot. Macht keinen Fehler da. Es ist kein Vorschlag. Es ist kein heißer Tipp. Es ist tatsächlich ein Gebot. Aber es ist ein Gebot in der Form einer Einladung. Eine Einladung, mit ihm zu gehen, ihm nachzufolgen, ihm nicht nachzumachen, nicht nachzuahmen, nicht nachzuahnen, nicht versuchen, Jesus gleich zu sein. Darum geht es nicht. Das wird dich in weniger als einem Tag kaputt machen. Versuchen, Jesus nachzumachen. Er ist nicht, wie sagt man das? Er ist nicht nachmachbar. Aber hier ist die gute Nachricht. Er gibt uns sein Leben. Er gibt uns die Kraft, er gibt uns die Auferstehungskraft. Er ist gestorben und auferstanden. Und mit diesem auferstandenen Leben belebt er uns und befähigt uns, dass wir in der Lage sind, ihm nachzufolgen. Sein Jünger zu sein, sein Lehrling zu sein, ihm an die Füße zu bleiben, ihm an den Finger zu schauen, ihm einfach zu sehen, wie macht er das, und mit seinem Auferstehungsleben und übernatürlicher Fähigkeit sind wir in der Lage, das zu tun, einander zu lieben, wie er uns geliebt hat. Das finde ich erstaunlich. Und deswegen schließe ich mit Johannes 17. Seid ihr noch da? Ihr solltet nicht viel länger da sein. Aber in Johannes 17, wunderbare Stelle hier, das ganze Johannes-Evangelium ist, boah, warum wir Menschen das Johannes-Evangelium geben als neue Christen, das habe ich noch nicht begriffen. Aber ich glaube auch, wie ich Augustinus das gesagt hatte, das Johannes-Evangelium ist so, dass ein Baby darin, wie sagt man das? Diese Wading Pool, Wade, jetzt das Wort ist mir, ja genau. Ja genau. Und tief genug, dass wir alle schwimmen können. Egal, wo du bist, du steigst ein und der Heilige Geist ist so perfekt, er weiß, was jeder braucht. Und er teilt jedem aus, was er braucht. Was für ein Gott. Und hier in Johannes 17, ab Vers 20. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, und das sind wir, damit sie alle ein seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns ein seien, in der Dreieinigkeit ein seien. Sieh, die Dreieinigkeit ist nicht ein Modell, die wir nachmachen, sondern wir sind eingeladen, in diese Dreieinigkeit hineinzukommen, in diese Gemeinschaft. Nicht, wir werden nie Gott sein, preis dem Herrn dafür. Aber wir sind eingeladen, in diese Gemeinschaft zu sein, eins zu sein mit ihnen, wie genauso wie, Jesus sagt hier, genauso wie der Vater in mir und ich in dem Vater bin, so sind sie in uns eins. Und dann geht er weiter und er sagt, ich gebe ihnen deine Herrlichkeit. Er gibt uns Herrlichkeit. Er gibt uns die Herrlichkeit, damit wir echte Jünger Jesu sein können. Ist das nicht erstaunlich? Meine Gehirnzellen gehen. Gott muss sie immer wieder erneuern. Das ist so, so erstaunlich. Und wenn man sowas sieht, wenn man das überlegt, wenn man das nachdenkt, nicht in einer intellektuellen Art und Weise, sondern wenn man das bewegt und meditiert, wie die biblische Definition von Meditation ist. das Wort Gottes nehmen und kauen. Kauen. Und wenn man das Thema vom Kreuz nimmt und dauernd kaut, dann sieht man einen Gott, der diese Welt nicht kennen kann. Und sprengt in die Luft jedes falsche Bild von Gott. Und er teilt einen Hunger und eine Leidenschaft. So will ich sein. Und stellt euch vor, ein Community von solchen Menschen in dieser Stadt. Muss man nicht viel argumentieren mit Menschen, die riechen Jesus. Lass uns aufstehen. Was für ein Gott. Herr Jesus, ich sehe dich, wie du zu meinen Füßen gehst und wie du meine Füße wäschst und wie du dich demütigst zu dem niedrigsten Punkt. Du bist in deinen schlimmsten Albtraum hineingestiegen und wurdest das Gegenteil von allem, was du bist. Du wurdest Sünde an meiner Stelle, damit ich in dir die Gerechtigkeit Gottes wurde. Du wurdest arm, damit ich reich werden kann. Aber ich möchte nicht da bleiben, ich möchte nicht da aufhören, sondern ich möchte diese Reichtum nicht nur dir zurückgeben, sondern auch investieren. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns einlässt. Ich glaube, da sind viele Menschen in diesem Raum, die genau denselben Wunsch und dasselbe Verlangen, dieselbe Sehnsucht in ihrem Herzen, wie ich gerade geäußert habe. Menschen, die dir nachfolgen wollen. Menschen, die wahrhaftige Jünger Jesus sein wollen. Menschen, die Jesus widerspiegeln wollen auf dieser Erde. Und wir kommen vor dir heute Abend, stehen vor dir heute Abend und sagen, Herr, tu das in jedem Einzelnen hier, der wirklich sein Herz zu dir erhebt. Tu das in unserem Leben. Verwandle uns in das Bild Jesu, in das Bild deines Sohnes. Wir wollen, oh Gott, wollen aussehen, wollen verwandelt werden in dein Bild, wollen wirklich dich auf dieser Erde widerspiegeln, dich in dieser Stadt sehen lassen, durch unser Leben. Und ich bitte dich, Herr, wirke weiter in unserem Leben. Danke für das Auferstehungsleben, für die übernatürliche Kraft und die übernatürliche Fähigkeit, so zu leben, wie es sonst nicht möglich ist. Danke, Vater Gott. Strecke deine Hände aus zu ihm. Und wenn das wirklich dein Verlangen auch ist, dann musst du wissen, Gott selbst hat dieses Verlangen in deinem Herzen hineingegeben. Und das ist auch reine Gnade. Das kann man selber nicht herstellen, aber heute Abend, wo du das gehört hast, hast du mehr als Worte gehört, du hast Jesus gekreuzigt gesehen und das ist die Weisheit und die Kraft Gottes. Das ist das Prinzip, wodurch Gott lebt und er erteilt das, diese Weisheit, erteilt er uns, dass wir in dieser Weisheit und auch in dieser Kraft leben können. Empfange das einfach von ihm. Empfange das einfach von ihm. Gerade jetzt, in diesem Moment. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du gekommen bist, um uns in die ganze Wahrheit zu führen. Nicht nur zu erkennen, sondern in die ganze Wahrheit willst du uns hineinführen, sodass wir in diese Wahrheit leben. In diese Wahrheit leben. Herr, danke. Danke, kostbare Heiliger Geist. Alle Ehre sei dir in Jesu Namen. Amen.